Wir brauchen auch eine Bazooka speziell für die Anliegen der Wirtschaft und der Unternehmen. Also weniger Bürokratie, geringere Steuern, geringere Sozialabgaben.
Europäische Aktien haben einen Discount gegenüber den US-Aktien von knapp 40%. Und der Durchschnitt der letzten 25 Jahre lag bei einem Abschlag von rund 17%. Wir sind also nur halb so teuer bewertet wie im Durchschnitt der letzten 25 Jahre.
Herzlich willkommen zum HVB Marktbriefing. Tja, es geht Schlag auf Schlag in der internationalen Diplomatie und entsprechend schnell geht es auch in der deutschen und der EU-Politik zu. Eine völlig neue US-Außen- und Außenwirtschaftspolitik nimmt Gestalt an und damit wird die Zeitenwende, die eigentlich schon die alte Regierung in Deutschland angekündigt hatte, nun wohl tatsächlich Wirklichkeit. CDU und SPD haben sich auf ein wahrhaft gigantisches Aufrüstungs- und Investitionspaket verständigt, unter anderem, um sich sicherheitspolitisch von den USA zu lösen. Und was wir heute im Marktbriefing klären wollen, ist, was bedeutet das für unsere Staatsfinanzen, was bedeutet es für die deutsche Wirtschaft und natürlich, was bedeutet es für die Finanzmärkte, die bereits auf diese Jahrhundertentscheidung reagiert haben. Bei mir sind Andreas Rees, Chefvolkswirt der HVB und Christian Stocker, leitender Aktienstratege der Bank. Erneut vielen Dank euch beiden, dass ihr in diesen turbulenten Zeiten selbst die Zeit findet, am Marktbriefing teilzunehmen. Hallo erstmal an euch beide.
Hallo, grüßt euch.
Ja, hallo zusammen.
Andreas, Friedrich Merz hat die Worte Mario Draghis aus der Euro-Krise recycelt. Für die Sicherheit Europas und Deutschlands gelte nun whatever it takes, sagte der CDU-Chef. Es gelte also nun zu tun, was immer nötig ist. Es geht um ein Ausgabenpaket in dreistelliger Milliardenhöhe und es geht sogar um ein Lösen der Schuldenbremse im Grundgesetz. All das schauen wir uns gleich noch im Detail an, aber zunächst mal dich gefragt, was war deine erste Reaktion auf diese mächtige Ausgabenbazooka, die Merz hier in Stellung bringen möchte?
Bei mir war das so eine Mischung aus, ja, das habe ich erwartet, aber es war auch ein großes Ups dabei, weil mit der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung in der speziellen Form, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass es bei den Militärausgaben auch ein neues Sondervermögen geben wird, das gedeckelt ist, so wie bei der Infrastruktur. Also da war schon eine gute Portion Überraschung dabei, aber auch der Gedanke, dass das jetzt schon ein gewaltiger Einschnitt ist, politisch und natürlich wirtschaftlich.
Christian, du rechnest als Aktienstratege ja viele Finanzmarkt- und Unternehmensdaten und ermittelst Anlagechancen. Was ist zunächst ganz pauschal mal gesprochen deine erste Einordnung dieses historischen Ausgabenpakets?
Ja, meine erste Einordnung ist, wir werden mehr Investitionen bekommen in Deutschland, in Europa. Das bedeutet auch mehr Nachfrage. Mehr Nachfrage bedeutet bessere Gewinnaussichten für die Unternehmen. Das ist also gut für die Aktien, für den Aktienmarkt. Auf der anderen Seite, die ganzen Ausgaben müssen auch finanziert werden über Kreditaufnahme. Und das bedeutet höchstwahrscheinlich für längere Zeit höhere Zinsen, sinkende Kurse bei Staatsanleihen. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, Vorteile für den Aktienmarkt und wir werden Nachteile für den Rentenmarkt haben.
Ökonomen diskutieren ja sehr kontrovers über die Tauglichkeit von Staatsausgaben als wirtschaftspolitisches Instrument. Dazu gehört auch die Debatte rund um die Schuldenbremse. Andreas, dich mal als Ökonom gefragt, findest du, dass denn so viel mehr Staatsausgaben, wie das jetzt geplant ist, aus fachlicher Sicht gut, nützlich und richtig ist?
Ja, also es gibt ja diesen Begriff, den Margaret Thatcher geprägt hat, TINA. Also TINA bedeutet, there is no alternative. Und das ist genau das, was wir im Moment erleben. Das ist so ein TINA-Moment, denke ich. Ich sehe einfach nicht die Alternative zu den höheren Staatsschulden. Ich hoffe natürlich auch, dass es zumindest ein bisschen Einsparungen geben wird. Aber alleine durch Einsparungen wird man diese ganzen Herausforderungen nicht bewältigen können. Wir haben bei der Infrastruktur von der Substanz gelebt in den letzten 10, 15 Jahren. Und es ist auch gut, dass sich da jetzt was ändert und dass mehr investiert wird in Digitales, in Schulen, Kindergärten, Energieversorgung und so weiter. Ich denke, das wird sich auch auszahlen für die deutsche Wirtschaft. Aber neben dieser fiskalpolitischen Bazooka, da brauchen wir auch noch einen zweiten Turbo, speziell für die Unternehmen. Wenn man sich Umfragen anschaut, zum Beispiel von der DIHK, die letzte Umfrage, da hat fast jedes Unternehmen gesagt, dass die Bürokratie viel zu hoch ist. Und das spricht schon Bände. Auch die Steuer- und die Abgabenlast, das drückt sehr, sehr stark. Also da muss sich auch was ändern. Ja, und was die Verteidigungsausgaben angeht, also meine persönliche Meinung sozusagen als Staatsbürger, es geht halt nicht mehr anders. Und Donald Trump lässt uns einfach keine andere Wahl mehr.
Du bist ja dieser Tage viel unterwegs, sprichst mit Kunden, gibst Einschätzungen in Präsentationen und Vorträgen. Die Geopolitik, Staatsfinanzen, Ukraine, USA, was davon macht denn deinen Gesprächspartnern am meisten Sorge?
Ja, der Fokus, der hat sich enorm stark verschoben bei den letzten Präsentationen mit den Kunden. Da haben wir über Militärausgaben diskutiert, über Ukraine-Hilfe. Also das war ein ganz wichtiges Thema. Aber die Kunden fragen natürlich auch nach den ökonomischen Folgen. Also was du gerade gesagt hast, können wir uns die höhere Staatsverschuldung leisten? Mhm. Wie geht es mit den Zinsen weiter? Gibt es vielleicht jetzt mehr Inflation? Und was auch ein großes Thema ist, gerade bei den Immobilienkunden, was bedeuten die staatlichen Bauprogramme für uns? Wenn der Staat viele Ressourcen in der Baubranche beansprucht, wird dann der private Bausektor vielleicht sozusagen verdrängt oder treibt der Staat jetzt die Baukosten nach oben? Also das waren auch häufige Fragen.
Dass die USA unter Donald Trump deutlich mehr Engagement von Europa beim Thema Sicherheitspolitik erwarten, das ist eigentlich schon seit langem klar. Nun scheint er ja aber doch ernst zu machen, der neue US-Präsident. Wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Wie viel Geld braucht die EU, um sich da komplett neu aufzustellen, um also militärische Aggressoren künftig alleine abschrecken zu können?
Ich bin natürlich kein Militärexperte, aber ich schaue mir natürlich auch Zahlen und Schätzungen an von Militärexperten, von Thinktanks. Und es gibt solche Schätzungen, die gehen davon aus, dass die Militärausgaben der Europäischen Union, die liegen derzeit bei knapp 2% vom BIP, dass die im Durchschnitt über alle Länder auf etwa 3,5% angehoben werden müssen. Mhm. Das entspräche zusätzlichen Ausgaben auf europäischer Ebene von rund 250 Milliarden Euro im Jahr. Und für Deutschland würde das rund 65 Milliarden Euro mehr bedeuten. Und dieser Anteil 3,5% Verteidigungsausgaben vom BIP, das könnte vielleicht auch ein Kompromiss sein zwischen den USA und den Europäern, mit dem dann vielleicht beide Seiten auch leben könnten.
Die Militärhilfe für die Ukraine haben die USA nun pausiert. Wenn hier nun die Europäer die entstandene Lücke füllen müssen, wie viel käme da denn noch obendrauf als Finanzbedarf?
Da kommt auf jeden Fall was obendrauf. Also im Vergleich zu den zusätzlichen Militärausgaben, und das ist die gute Nachricht, da ist die Summe eher gering. Mhm. Denn wenn man sich das mal so anschaut, im Moment Europa einschließlich Großbritannien, die haben fast genauso stark die Ukraine militärisch mit Geldern unterstützt wie die USA. Also seit Beginn des Krieges vor 3 Jahren. Im letzten Jahr, 2024, da kamen aus den USA Militärhilfen von rund 20 Milliarden Euro. Und wenn jetzt die Amerikaner diese Unterstützung wirklich vollkommen auf Dauer einstellen, dann würden eben die Ausgaben der Europäer um 20 Milliarden Euro steigen. Das wären etwa 0,1% vom europäischen BIP. Also makroökonomisch wäre das verkraftbar. Also das ist nicht das Problem, aber das Problem ist vermutlich, viele der Rüstungsgüter müsste man bei amerikanischen Unternehmen erstmal einkaufen, weil die Kapazitäten in Europa nicht da sind. Wenn man sich die Top 10 der Rüstungsunternehmen weltweit anschaut, das sind unter den ersten 5 nach Umsätzen gemessen ausschließlich US-Unternehmen. Auf Platz 6 kommt dann ein Unternehmen aus UK, dann 3 aus China und eines aus Russland. Also die Europäer sind auf absehbare Zeit, bevor sie die Kapazitäten hochfahren können, auf die Unterstützung der Amerikaner angewiesen. Gerade auch, wenn es um Satelliten geht, militärische Aufklärung, Beschaffung von Informationen und so weiter. Und neben der militärischen Unterstützung, da geht es natürlich über kurz oder lang auch um den Wiederaufbau der Ukraine.
Christian, aus Sicht des Aktienstrategen dich mal gefragt, wie haben die Aktien von Rüstungsunternehmen eigentlich reagiert auf die Nachricht von der großen Bazooka und wie sind sie nun auch mittelfristig zu bewerten? Kannst du da was sagen?
Ja, bei den europäischen Rüstungsaktien, das sieht man schon, sie haben seit Jahresanfang bis zu 100% gewonnen. Ich würde sagen, kurzfristig ist da sicherlich schon sehr, sehr viel eingepreist. Auf der anderen Seite, wie der Andreas schon gesagt hat, wir sollen auch nicht vergessen, dass die großen Rüstungsindustrien auch in Amerika und in Asien angesiedelt sind. Das heißt, ein Teil der Nachfrage geht auch in diesem Bereich. Wovon die europäischen Rüstungsaktien sicherlich stark gewinnen, ist die Aussicht, dass wir in Europa entsprechend die Rüstungsausgaben auch für uns in Europa erhöhen werden. Das ist jetzt nicht nur abhängig von der Ukraine-Hilfe, sondern insgesamt, man sieht die Notwendigkeit, dass die Armeen in Europa auch wieder verstärkt aufgebaut werden müssen. Und da dürfte ein großer Teil auch an die europäischen Rüstungsindustrien fließen. Aber wie gesagt, ausländische Rüstungsunternehmen in Asien, in Amerika sind da insgesamt deutlich größer.
Mhm. Andreas, du hast den Aspekt schon angesprochen. Sollte es nun zu einem Friedensabkommen zwischen Ukraine und Russland kommen, dann steht auch der Wiederaufbau der Ukraine an, wie immer dann das neue Staatsgebiet aussehen wird. Was wird das denn kosten und hat das nicht vielleicht auch positive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft?
Es gibt eine Schätzung der Weltbank zusammen mit der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen. Das ist eine aktualisierte Schätzung, die wurde Ende Februar veröffentlicht. Und diese Schätzung geht davon aus, dass der Wiederaufbau der Ukraine rund 520 Milliarden US-Dollar kosten wird. Also das ist sicherlich eine enorme Summe. Mhm. Aber man muss sie eben halt auch wieder in Relation sehen zur Wirtschaftskraft der Europäischen Union. 520 Milliarden US-Dollar, das entspricht ungefähr 3% des europäischen BIP pro Jahr. Und die Gelder würden natürlich auch nicht sofort abgerufen werden, sondern über einen längeren Zeitraum. Also auch hier würde ich sagen, makroökonomisch über einen Zeitraum von ein paar Jahren, das wäre verkraftbar.
Mhm. Kurzer Gegencheck am Aktienmarkt wieder, Christian. Spiegelt sich bereits diese geschäftlich lukrativen Aussichten auf Wiederaufbauprojekte am Aktienmarkt?
Das spiegelt sich ganz klar wieder. Und man muss auch sehen, es sind ja nicht nur die Bauunternehmen im Zusammenhang mit der Ukraine, die profitieren. Es muss ja in der Ukraine auch wesentlich mehr aufgebaut werden. Komplette Infrastruktur, das bedeutet nicht nur der Bau, sondern auch Maschinenbau, Kraftwerke müssen gebaut werden, nur als Beispiel. Mhm. Und auch in Deutschland und vielfach in Europa haben wir einen großen Investitionsstau. Das heißt, insgesamt muss ich schon sagen, Unternehmen im Bereich Maschinenbau, Zuliefererindustrie, Chemie, Technologieunternehmen, da profitiert eine ganz breite Masse im Bereich der Industrie. Und man sollte auch nicht vergessen, was vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen komisch klingt, aber auch Banken profitieren. Sie profitieren davon, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass das Zinsniveau höher bleiben dürfte in den kommenden Jahren. Mhm. Das heißt, die Zinseinkommen der Banken werden sich stabilisieren auf dem höheren Niveau und das ist entsprechend auch gut für die Banken.
Finanzminister haben ja in der Regel zwei Hebel zur Verfügung. Einmal Schulden zu machen, was nun ja in gigantischem Umfang geplant ist, oder eben die Steuern zu erhöhen, die Einnahmeseite also zu stärken. Andreas, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass an dieser zweiten Stellschraube nun auch noch gedreht wird, dass also nun auch noch Steuererhöhungen mit einer neuen Regierung in Deutschland kommen könnten?
Ja, also ich halte es für unwahrscheinlich. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Empfehlung geben darf, bloß keine Steuererhöhung. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, es wird nicht kommen, es ist aber auch wirklich nicht empfehlenswert. Denn wir brauchen eine stärkere Wirtschaft und keine noch schwächere. Also das ist jetzt wirklich definitiv nicht der Zeitpunkt für Steuererhöhungen. Es ist ökonomisch sinnvoll, die höheren Militärausgaben erst einmal über eine höhere Staatsverschuldung zu finanzieren. Aber es muss auch, denke ich, Umschichtungen geben aus bestehenden Töpfen, gerade auf der europäischen Ebene. Es gibt im Moment oder eigentlich schon in den letzten Wochen eine intensive Diskussion darüber, über welche Kanäle und Instrumente die Finanzierung erfolgen könnte. Also das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich alles aufzähle. Aber mal ganz grob, wenn es um Verschuldung geht, da gibt es auf der europäischen Ebene den Vorschlag, sogenannte Defense Bonds zu emittieren. Oder man könnte den ESM, den europäischen Rettungsschirm, einbinden. Der ist vor über 10 Jahren während der Eurokrise gegründet worden. Also da könnte man Gelder anzapfen. Man könnte auch mit Hilfe der Europäischen Investitionsbank versuchen, privates Kapital zu mobilisieren, damit die staatliche Verschuldung weniger stark ansteigt. Man könnte bereits bestehende Geldtöpfe der Europäischen Union benutzen und umschichten. Das wäre auf der europäischen Ebene die Kohäsionsfonds, die man umwidmen könnte. Oder man könnte auch Mittel aus dem Next Generation EU Fonds, also der aufgelöst worden ist während der Pandemie, auch da könnte man was abzweigen.
Ist es denn passend zu dieser Frage prinzipiell sinnvoller aus deiner Sicht, all diese neuen Finanzlasten für die eigene militärische Schlagkraft, für die Rüstungshilfe in der Ukraine, für den Wiederaufbau und so weiter, all diese Lasten also gemeinsam in der EU zu schultern, oder empfehlen sich da aus deiner Sicht eher getrennte Wege? Was ist da der Königsweg?
Ja, der Königsweg für mich wäre wirklich, dass Europa gemeinsam vorgeht und dass man anerkennt, dass Sicherheit und Verteidigung, dass das ein gemeinsames Gut ist auf europäischer Ebene. Also ein koordiniertes Vorgehen, das würde auch deshalb absolut Sinn machen, Wenn man nämlich gemeinsam Militärgüter beschafft, dann könnte man bei den Rüstungsunternehmen auch zumindest etwas niedrigere Preise und bessere Konditionen durchsetzen, als im Vergleich, wenn jetzt jedes einzelne Land alleine bestellt. Außerdem können sich die Länder absprechen und Schwerpunkte bei der Beschaffung setzen. Also ja, das wäre für mich der Königsweg.
Mhm. Könnten sich denn die meisten EU-Länder überhaupt so große Sprünge in den Staatsausgaben leisten? Ich denke dann Italien oder Frankreich, die sind ja doch bereits sehr hoch verschuldet. Den Fall Frankreich hatten wir auch erst kürzlich im Podcast diskutiert. Wie sieht das denn aus mit den Schuldenquoten in Deutschland und auch in den anderen EU-Staaten?
Der Schuldenstand ist natürlich in der Europäischen Union kräftig angestiegen in den letzten 15 bis 20 Jahren. Wir hatten ja eine Abfolge von Krisen. Zuerst die globale Finanzmarktkrise 2008, 2009. Dann kam wenig später die Euro-Krise und dann zuletzt die Pandemie. Das hat natürlich Spuren hinterlassen, auch bei der Verschuldung. Die ist kräftig angestiegen. Also im Moment, wenn ich es mir auf der europäischen Ebene mal anschaue, im Moment liegt die Staatsverschuldung in der EU bei rund 80% vom BIP. In Deutschland, da sind wir bei knapp 65%. Aber im Vergleich, die Amerikaner sind noch viel mehr verschuldet. Da liegt der staatliche Schuldenstand so bei rund 120% vom BIP. Mhm. Also es ist eben ganz wichtig zu verstehen, es gibt keine magischen Schwellenwerte, ab der dann das Ganze nicht mehr funktioniert, ab der dann die Staatsverschuldung zu hoch wird. Das gibt es so nicht. Wichtig ist, wir brauchen mehr Wachstum, wir brauchen eine kräftige Wirtschaft. Denn wenn das BIP jetzt auch dann wieder ordentlich steigt, dann bleibt auch die Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung eben einigermaßen erträglich.
Christian, Europa will sich sicherheitspolitisch abkoppeln von den USA und etwas Ähnliches tut ja interessanterweise derzeit auch der europäische Aktienmarkt, der steigt und steigt, während die US-Börsen wieder schwächer notieren, seit Trump die Politik aufwirbelt. Was steckt da dahinter und wie geht das weiter, deiner Meinung nach, mit dieser Entkopplung?
Meiner Meinung nach ist ein ganz wichtiger Punkt in den USA die zunehmende politische Unsicherheit. Mhm. Wir haben außenpolitische Unsicherheit, wir haben geopolitische Unsicherheit, handelspolitische Unsicherheiten in den USA und Unsicherheiten mag die Börse nicht. Ja, zudem haben wir hohe Bewertungen in den USA. Der US-Aktienmarkt ist in den letzten 2 Jahren ja sehr, sehr stark gestiegen. Und diese Kombination aus Unsicherheiten und hoher Bewertung, die führen zunehmend auch zu Gewinnmitnahmen. In Europa dagegen haben sich die Erwartungen hinsichtlich einer besseren Konjunktur deutlich verbessert. Die geplanten fiskalpolitischen Pakete, die werden sicherlich dafür sorgen, dass wir in den kommenden Jahren zunehmende Infrastrukturausgaben haben. Haben wir ja schon diskutiert vorhin. Mhm. Und das bedeutet, der Blick auf Europa könnte sich auch langfristig ändern. Wie die Politik und wie die Beschlüsse letztendlich dann aussehen, muss man noch abwarten. Auch das Thema Zölle aus den USA bleibt ein ganz großes Thema. Aber sollten die hohen Infrastrukturausnahmen wirklich Realität werden, dann hat das ganz stark unterstützende Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung europäischer Unternehmen und dadurch natürlich auch auf die europäische Börse.
Wie steht es denn derzeit mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis bei deutschen oder auch europäischen Aktien und was besagt das über das noch vorhandene Potenzial?
Europäische Aktien haben einen Discount gegenüber den US-Aktien von knapp 40%. Mhm. Also 40% billiger in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerechnet als US-Aktien. Und der Durchschnitt der letzten 25 Jahre lag bei einem Abschlag von rund 17%. Wir sind also im Durchschnitt nur halb so teuer bewertet wie im Durchschnitt der letzten 25 Jahre. Es ist sicherlich kein Timing-Instrument, aber es zeigt, dass wenn die Konjunktur in Europa in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnt, dann hat der europäische Aktienmarkt deutliches weiteres Aufholpotenzial.
Mhm. Immer wieder sprechen wir im Podcast auch über die Gewinnerwartungen. Das sind ja wichtige Kennziffern für Investoren und auch das Gesamtmomentum an einzelnen Börsen. Wie sieht es denn da derzeit aus im deutschen Aktienuniversum, vielleicht auch noch im internationalen Vergleich? Und stützt das grundsätzlich die Aktienkurse?
Das stützt auf jeden Fall. Wenn man sich international das Umfeld anschaut, das Gewinnwachstum in den USA ist auf einem hohen Niveau, tendiert aber eher mal seitwärts. In Europa sind seit Jahresanfang deutliche Gewinnsteigerungen, speziell in den Erwartungen auf Sicht der nächsten 12 Monate, festzustellen. Gerade auch Anfang des Jahres hat die Diskussion einer Lockerung, einer Reform der Schuldenbremse schon dazu geführt, dass die Gewinne gestiegen sind in Europa, die Gewinnerwartungen. Mhm. Mit den Aussichten auf die enormen fiskalpolitischen Maßnahmen, die anstehen, dürfte sich dieser positive Trend in Europa nochmals beschleunigen in den kommenden Monaten. Ich gehe also davon aus, dass wir bis zum Jahresende auf jeden Fall noch deutlich stärkere Gewinnsteigerungen sehen werden in Europa, als wir bisher gesehen haben.
Mehr Gewinne für die Firmen heißt auf aggregierter Ebene eines Bruttoinlandsprodukts natürlich auch mehr Wachstum. Andreas, kommt nun das deutsche Wirtschaftswachstum endlich wieder in Schwung, wo so viele Firmen jetzt mit Nachfrage aus den Rüstungs- und Infrastrukturprojekten rechnen können, und bringt das vielleicht auch nicht wieder höhere Inflationswerte?
Ja, es wird auf jeden Fall ein höheres Wachstum geben durch die staatlichen Ausgaben. Das ist im Prinzip ganz simpel. Das wird Zeit beanspruchen, vermutlich nicht in dem Jahr, weil das muss ja auch alles ordentlich geplant werden und dann allmählich umgesetzt werden. Aber das könnte im nächsten Jahr schon in Deutschland 0,5% mehr sein beim Wachstum, beim BIP, vielleicht sogar etwas höher. Und ich denke auch mittel- bis längerfristig, ganz klar, eine bessere Infrastruktur, das wird sich auszahlen. Aber was ich ganz wichtig finde, diese staatlichen Ausgaben, das sind natürlich kein Perpetuum mobile für die Wirtschaft, bei der man dann einfach die Hände in den Schoß legen kann und alles läuft dann einfach von selbst weiter. Also was ich schon zu Beginn gesagt habe, wir brauchen auch eine Bazooka, ein Big Bang, speziell für die Anliegen der Wirtschaft und der Unternehmen. Also weniger Bürokratie, geringere Steuern, geringere Sozialabgaben. Und weniger Bürokratie, das hilft nicht nur den Unternehmen, sondern das ist ja auch etwas, was wir brauchen, damit wir die Programme für die Infrastruktur und für die Verteidigung in den nächsten Jahren ordentlich umsetzen können. Also auch ganz wichtig. Und was jetzt die Inflation anbelangt, also ich glaube jetzt nicht, dass die Ausgabenprogramme die Verbraucherpreise insgesamt stark anheizen werden. Das ist mir zu pauschal und ich denke, so kann man das nicht sagen. Aber wo der Staat wirklich schon als Preistreiber auftreten könnte, das ist im Bausektor. Denn wir sehen gerade die ersten Anzeichen einer Erholung der Baukonjunktur. Die Kapazitätsauslastung, die wird wieder steigen. Das heißt, über kurz oder lang werden da auch die Kapazitäten wieder knapper. Und dann kommt eben noch der Staat als ein starker Nachfrager dazu. Also für Straßen, für Schulen, möglicherweise auch für Kasernen. Also da sehe ich schon das Potenzial für Preissteigerungen und für höhere Baukosten.
Andreas Rees und Christian Stocker waren das. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an unsere Experten. Die voraussichtlich neue deutsche Regierung macht also Nägel mit Köpfen und startet gewaltige Ausgabenprogramme. Und das im Konzert mit anderen EU-Ländern. Damit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass beides die Wirtschaft und zumindest die Aktienmärkte in Schwung bringen dürfte. Das war das HVB Marktbriefing. Unter markt-briefing@unicredit.de richten Sie gerne Fragen und Anregungen an uns, die wir gerne aufgreifen. Die erwähnten Studien und Papers sind in den Shownotes verlinkt. Mehr Analyse und Einschätzung in diesen bewegten Zeiten wieder am 24. März. Ab da steht der nächste Download bereit. Das war es ganz aktuell vom Team Marktbriefing von
Andreas Rees,
Christian Stocker
und Titus Gruder. Machen Sie es gut.